Manchmal, da könnte ich mich über andere Christen so richtig aufregen. Zum Beispiel, wenn es ums Thema Geld geht. Unsere Gemeinde ist ja finanziell immer ziemlich auf Kante genäht. Wir müssen immer zittern, ob unser Budget zusammenkommt bis zum Ende des Jahres. Und ich weiß von manchen Leuten bei uns, dass die wirklich richtig dicke Geld verdienen. Wenn diese Leute ihren Zehnten geben würden, ihren Zwanzigsten, das würde reichen, dann hätten wir wahrscheinlich keinerlei finanzielle Sorgen mehr. Aber sie tun's nicht, weil das Drittauto, die vierte Flugreise im Jahr einfach wichtiger ist. Schade, wenn Nachfolge beim Geldbeutel aufhört. Oder das Thema Mitarbeit. Wir haben gerade so tolle neue Möglichkeiten, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Wir könnten neue Kreisen und Gruppen anfangen. Oder unser Gottesdienst, wo wir durch unsere technische Ausstattung jetzt solch neue Möglichkeiten hätten. Und es fehlt an allen Ecken und Enden an Mitarbeitern. Und die paar Leute, die sich hier krumm machen, können das Ganze kaum noch stemmen. Weil den anderen ihr Wochenende, ihre Freizeit, ihr Sofa einfach wichtiger ist. Herr, hier bin ich, sende meine Schwester. Oder das Thema Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft. Wir haben hier Leute, die haben Zeit, die haben Kraft, die haben Platz, um anderen Menschen, die das nicht haben, gerade jetzt in der Pandemie, genau da zu dienen, ihnen zu helfen. Aber sie tun's nicht, weil da müsste man ja aus seiner Komfortzone rauskommen. Und die leben nach dem Motto, my home is my castle. Also Castle, Burg, so mit Burggraben, hochgezogener Zugbrücke und wahrscheinlich noch ein Drachen irgendwo. Ja, bloß niemanden bei mir reingucken lassen, bloß niemanden über meine Grenze kommen lassen. Super. Üble Gemeinde, oder? Um die es hier geht. Vielleicht aber auch übler Pastor, der sich hier vorne hinstellt und so über seine Gemeindeleute ablästert. Kann doch eigentlich nicht sein. Wenn ich das ernst gemeint hätte jetzt, dann würde ich mich voll dem Urteil aussetzen, das Jesus über seine Jünger in unserem heutigen Predigttext fällt. Ich hoffe, dass euch jetzt während des Einstiegs so ein bisschen unwohl war, dass ihr auf euren Stühlen rumgerutscht seid und euch gedacht habt, boah, was redet der denn da? Mir ging's so. Mir ist es nicht leicht gefallen, hier so schlecht über Leute zu reden, weil das will ich doch eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich doch nicht so schlecht über andere Menschen reden. Es scheint sowas aber ja immer schon gegeben zu haben. Damals bei den Jüngern und auch heute bei uns. Denn ansonsten hätte Jesus so eine Rede nicht halten müssen. Sonst hätte so ein Text wie unser heutiger Predigttext seinen Eingang nicht in die Bibel gefunden. Ich lese euch diesen Text erstmal vor. Er steht wieder in der Bergpredigt in Matthäus 7, die Verse 1 bis 5. Verurteilt niemanden, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so, wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst verurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Augen ziehen, und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Selbstkritisch handeln. Das ist das Thema der heutigen Predigt und genau das habe ich eben in meinem Einstieg zu dieser Predigt nicht getan. Was ich getan habe, war, ich habe geurteilt. Ich habe verurteilt. Ich habe gelästert. Ich habe mich über andere erhoben und schlecht über sie geredet. Und genau dem will Jesus hier den Riegel vorschieben. Wir sind heute in der letzten Predigt unserer aktuellen Predigtreihe, wo wir ermutiger sein wollen, wo wir schauen wollen, wie wir andere Menschen durch unseren mutigen Glauben zu Jesus hin bewegen können. Und wir wollen uns hier von Jesus ins Stammbuch schreiben lassen, warum selbstkritisches Handeln da total wichtig ist und wir dadurch Menschen begeistern können. Bevor wir jetzt in den Text einsteigen, noch eine kurze Vorbemerkung. Unsere fünf Verse, die wir gerade eben gehört haben, die sind keine abgeschlossene Einheit, wo von A bis Z alles logisch aufeinander aufbaut. Es ist mehr eine Spruchsammlung. die Texte oder die Verse haben alle miteinander zu tun thematisch, aber stehen eher lose verbunden. Das muss man sich ein bisschen im Hinterkopf behalten, ansonsten wird es nachher an mancher Stelle ein bisschen schwierig. Gut, steigen wir ein in den ersten Schritt. Wie schaut's denn aus mit Richten oder nicht? Jesus legt ja ganz klar los. In Vers 1 sagt er, ihr sollt nicht richten, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ha, klasse, eine klare Aussage, da gibt's nichts dran rumzudeuteln, da gibt's nichts zu interpretieren, ganz eindeutig. Wir sollen nicht richten. Wenn wir uns jetzt aber den weiteren Text angucken, dann merken wir, dass es so einfach nicht ist. Denn in Vers 2 sagt Jesus, denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet auch ihr gemessen werden. Hä, wir sollen doch nicht richten. Ah, okay, also wir sollen nicht richten, aber wenn wir es dann tun, da schon falsch liegen, dann bitte auf die und die Weise, vielleicht so. Und in Vers 5 mit dem Balken, da ist aber doch eine klare Aufforderung, wir sollen den Balken bei unserem Bruder den Splitter sollen wir doch rausziehen bei unserem Bruder. Das ist doch auch eine Form von Richten, von Beurteilen. Ja, wenn ich den anderen konfrontiere mit seinem Fehler, dann tue ich doch genau das. Und auch wenn ich jetzt mal gesamtbiblisch gucke, es ist doch klar, dass wir gerichtet werden, zumindest von Gott. Das findet sich zum Beispiel in 1. Korinther 6, in 2. Korinther 5, 1. Korinther 3, Offenbarung 20. Also an ganz vielen Stellen steht das, dass Gott uns einmal richten wird. Können wir das dann vermeiden? Wenn wir nicht richten, dann werden auch wir nicht gerichtet? Und noch mehr. In der Bibel steht auch, dass wir aufgefordert sind zu richten. In 1. Korinther 6 steht, dass wir sogar die Engel richten werden. In Matthäus 18 sagt Jesus, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm hin. Hey, das ist doch wieder genau diese Art des Richtens, die Jesus hier verboten hat. Und wir merken, diese einfache Aussage in Vers 1 ist dann doch nicht so einfach. Wir müssen hier genau hingucken. Es geht in diesem Text, in diesem Vers, nicht darum, dass wir gar nicht richten, gar nicht beurteilen sollen. Wir dürfen und wir müssen unsere Meinung kundtun, wenn wir sehen, dass in der Welt, in der Gemeinde, im Leben von einem Bruder, einer Schwester etwas schief liegt. Was hier gemeint ist, ist, dass wir uns nicht zum unangefochtenen, zum unangreifbaren Richter aufschwingen und einen Platz einnehmen, der uns nicht gehört. Dieser Platz gehört alleine Gott. Gott ist der Unabhängige, der Allwissende, der gerechte Richter. Und diesen Platz können wir nicht einnehmen. Wenn wir das versuchen und sagen, wir haben jetzt die Weisheit und die Wahrheit mit Löffeln gefressen, wir wissen genau, wie es ist und wir sind in der Lage, über dein Leben zu urteilen, dann wird es schief. Das geht nicht, denn dann wollen wir Gott den Rang ablaufen. Diese Rolle kommt biblisch nur Gott zu. Könnt ihr nachlesen in Römer 12 und Römer 14 oder 5. Mose 32. Es wäre eine Anmaßung, wenn wir behaupten würden, ich kann beurteilen, was richtig und was falsch ist. Und das hat dann auch nichts mit dem Verhalten zu tun, was wir nachher in den weiteren Versen bei Splitter und Balken finden. Was Jesus hier mehr meint, ist dieses unberechtigte Urteilen über den anderen, das Verurteilen, ohne es wirklich zu können. Und so, glaube ich, ist es dann auch, was in Vers 2 gemeint ist. Mit dem Maß, mit dem wir gerichtet werden, wir richten, werden wir auch gerichtet werden. Es ist nicht eindeutig, ob das das Gericht Gottes meint, da wird mir heiß und kalt, wenn Gottes Güte und Gnade von meinem Verhalten abhängig wäre, oder das Urteil der Menschen über uns ist beeinflusst davon. Jetzt ist es ja so, ich mache Fehler. Ich bin ein fehlerhafter Mensch. Ich bin launig, wenn ich ausgeglichen sein sollte. Ich werde laut, wenn ich ruhig bleiben sollte. Ich bin abwesend, auch innerlich, obwohl ich eigentlich Präsenz zeigen sollte. Ich rede und handle manchmal ungerecht, wenn ich langmütig sein sollte. Und die Menschen, die diese Seite von mir am ehesten mitbekommen, sind die, die mir am nächsten sind. Das ist meine Familie. Und ich merke immer wieder, dass ich meiner Frau und meinen Kindern gegenüber schuldig werde. Und wenn ich das dann mal schnalle und merke, manchmal bin ich in meiner Heiligung dann so weit, dass ich mich sogar entschuldige. Dass ich zu meiner Frau hingehe und sage, du, es tut mir leid, das, was ich eben gesagt habe, wie ich es gesagt habe, das war nicht richtig. Bitte vergib mir. Wie möchte ich, dass meine Frau auf meine Entschuldigung reagiert. Ja, gut, dass du es selber mal merkst. Echt unmöglich, wie du dich gerade aufführst. Das geht gar nicht. Gefolgt von einem Streit und dann wird mir die kalte Schulter gezeigt. Für Minuten, vielleicht sogar für Stunden. Oder will ich in den Arm genommen werden, gedrückt, geküsst. Danke, dass du es merkst. Danke, dass du dich entschuldigt hast. Schwamm drüber, ist in Ordnung. Lass uns gucken, dass wir es jetzt besser hinbekommen. Wenn ich schon einen Fehler mache, dann möchte ich nicht, dass man nochmal auf mich drauftritt, wenn ich was falsch gemacht habe. Dann möchte ich nicht, dass man mich nochmal extra anmeckert. Dann sehne ich mich danach, dass ich in den Arm genommen werde, dass ich gedrückt werde, dass mir vergeben und verziehen wird. Und wisst ihr, wer es in der Hand hat, wie seine Entschuldigung aufgefasst wird? Ich selbst. Ich bin dafür verantwortlich, die Kultur in meiner Familie zu prägen, wie Entschuldigungen aufgenommen werden. Wenn ich Entschuldigungen meiner Kinder und meiner Frau geduldig, barmherzig, gnädig beantworte, kann ich davon ausgehen, dass ich dasselbe zurückbekomme. Das ist es, was wir in Vers 2 finden. Und das kann ich doch dann auch auf unsere Gemeinde übertragen. Welche Kultur von Vergebung herrscht denn bei uns? Welche Kultur wollen wir prägen? Was Jesus hier macht, die Bergpredigt, das ist eine Jüngerrede. Das geht an Christen, das geht auch an uns hier als Gemeinde. Wie gehen wir miteinander um, wenn jemand Fehler macht und diese Fehler auch einsieht? Was passiert, wenn jemand hier seinen Putzdienst vergisst und einfach nicht aufräumt? Was passiert, wenn jemand seine Mitarbeit nicht ordentlich ausführt? Was passiert, wenn jemand lieblos ist und das merkt und sagt, oh, es tut mir leid? Strafen wir den mit Nichtbeachtung, mit öffentlichem Abkanzeln? Oder vergeben wir liebevoll, gnädig und barmherzig? Wie möchtest du, dass mit dir umgegangen wird hier in der Gemeinde, wenn du Fehler machst? Es liegt in deiner Hand, welche Kultur wir hier prägen, wie wir es machen. Das, welches Maß du anlegst, wie du mit Menschen umgehst, so wird auch mit dir umgegangen werden. Was wünschst du dir da? Jetzt sind wir bei dieser bekannten Geschichte mit dem Balken und dem Splitter. Wie gesagt, man fragt sich am Anfang so, okay, da ging es jetzt ums Richten, jetzt kommt es mit dem Balken, wie passt das zusammen? Das Thema ist schon noch irgendwie dasselbe, aber wie gesagt, es ist eine lose Zusammenstellung von verschiedenen Sprüchen. Ich lese euch die Verse 3 bis 5 nochmal vor, damit wir die nochmal wirklich präsent vor Augen haben. Wie kommt es, dass du den Splitter im Augen deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Augen ziehen, und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Was wir hier finden, ist ja ein völlig überzogenes, ein völlig lächerliches Bild. Da ist jemand mit einem Balken im Auge und operiert wegen eines kleinen Splitters im Auge des anderen herum. Ich habe mal ein schönes Bild gefunden, das das mal grafisch darstellt. Ja, so könnte das aussehen. Vollkommen lächerlich. Ja, wenn so ein Ding in meinem Auge ist, dann werde ich alles unternehmen, um das Ding da rauszukriegen. Also, wenn ich das Bild sehe, da kann ich ja nur lachen. Ja, Jesus überzeichnet hier vollkommen. Und die Bildebene, die Jesus hier verwendet, ist ja ganz deutlich. Der Balken steht für einen großen Fehler, der Splitter, dieses kleine Ding, steht für einen kleinen Fehler. Und was wir hier mal festhalten müssen, Jesus billigt uns hier erstmal gutes Verhalten zu. Ich sehe einen Fehler, einen kleinen Fehler bei einem anderen und möchte ihm helfen, diesen Splitter im Auge rauszukriegen. Ein Splitter im Auge ist nichts Schönes. Das ist nichts, was man gerne hat. Und ich möchte dem anderen helfen, dass dieser Splitter verschwindet. Super, ist eigentlich ja erstmal eine ganz positive Sache. Aber hier sagt Jesus, stopp, halt, lass es. Versorg dich erstmal selbst. Sonst kannst du gar nicht dem anderen helfen. Wenn du den Balken in deinem Auge lässt, bist du nicht in der Lage, deinem Nächsten zu helfen. Komm erst mal selber klar. Es ist wichtig, Jesus sagt nicht, hilf dem anderen nicht, den Splitter loszuwerden. Überhaupt nicht. Er sagt, kläre erstmal deine eigenen Themen. Klär erstmal deine Probleme. Sonst kannst du gar nicht dem anderen helfen. Das finden wir ganz deutlich in Vers 5. Da steht nämlich, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Nächsten ziehen. Dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter ziehen. Ansonsten bin ich gar nicht dazu in der Lage. Okay, was können das jetzt für Fehler sein, von denen Jesus hier redet? Was sind denn so klassische Balken und Splitter? Unser Text sagt gar nichts dazu. Und darum glaube ich, kann das alles sein. Dein Splitter, dein Balken kann jedes Thema sein, was dich von Jesus trennt. Wo dein Leben mit dem Leben Jesu oder den Forderungen Jesu nicht übereinstimmt. Das, was dich von Gott abhält, das kann sowas sein. Und den Ball muss ich dir jetzt zuspielen. Du musst jetzt selbstkritisch überlegen, was für Themen sind das bei mir? Wo habe ich Dinge in meinem Leben, die eigentlich nicht zu meiner Berufung als Gotteskind passen? Wo da eine Diskrepanz zwischen meinem Leben und dem Willen Gottes da ist? Und ich mache dir Mut, dieses selbstkritische Denken zu üben. Wahrscheinlich, wenn du so tickst wie ich, sind dir direkt 1, 2, 3 Sachen eingefallen, die solche Balken und Splitter sein könnten. Hab das mal bewusst. Und dann muss man hier noch eine Beobachtung machen. Balken und Splitter sind aus demselben Material. Beide sind aus Holz. Das darf man jetzt nicht zu weit interpretieren. Ich glaube, wenn ich in irgendeinem Bereich meines Lebens Sünde habe, dann verhindert diese Sünde, dass ich meinem Nächsten helfe, seine Fehler anzupacken. Auch wenn die Fehler des anderen in einem komplett anderen Bereich liegen als meine. Weil meine Sünde trennt mich von Gott. Sie trennt mich von der Sicht Gottes. Sie verhindert, dass ich dem anderen so sehe, wie Gott möchte, dass ich ihn sehe. Es ist dann vollkommen egal, ob die beiden Balken und Splitter da miteinander zu tun haben. Das gilt ganz allgemein. Aber besonders heikel wird es, wenn beide Bereiche sich ähneln. Wenn ich beim anderen einen Fehler sehe, wo ich selber Fehler habe. Weil ganz ehrlich, da kommt jemand zu mir und möchte mir mit irgendeiner Sache helfen, hat aber selber monströse Probleme auf den ersten Blick mit genau dem Thema. Denke ich mir, ey, was willst du denn? Du komm erst mal selber klar. Klär dein eigenes Leben mal, bevor du kommst und mir sagst, wie ich meins zu leben habe. Damit verhindere ich, dass ich anderen Menschen helfen kann. Darum zuerst den eigenen Balken anpacken. Und jetzt könnte ich das noch weiterdenken. Auch wenn ich keinen Balken im Auge habe, kann das heikel werden. Da, wo du Segen sein willst, bist du wahrscheinlich auch besonders angefochten. Carina und ich haben es aufs Herz bekommen, uns um andere Ehen zu kümmern. Menschen zu helfen, dass ihre Ehe nicht irgendwie funktioniert, sondern in jeder Phase ihres Lebens sehr gut ist. Das ist unsere Leidenschaft, da wollen wir uns in Gottes Reich investieren. Und damit ist aber der Bereich Ehe für uns auch der sensibelste Bereich und wir sind dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass sich da kein Splitter und erst recht kein Balken in unserer eigenen Ehe einschleicht. Dass wir sind verantwortlich, selber ein gutes Fundament zu haben, damit wir anderen in diesem Bereich helfen können. Und jetzt müssen wir gucken, wo ist dein Balken? Wo ist dein Splitter oder wo ist der Bereich, wo du was in Gottes Reich bewegen möchtest und wo du verhindern solltest, dass da überhaupt ein Balken oder Splitter in dein Auge komme? Werde selbstkritisch. Überlege, wo du angefochten bist. Und entweder triff Maßnahmen, um zu verhindern, dass Balken oder Splitter bei dir auftreten, oder fang an zu operieren und dir deinen Balken wirklich zu entfernen, damit du einsatzbereit bist. Und damit sind wir beim letzten Thema für heute, das ich bisher immer so ein bisschen umschifft habe. Nicht, weil ich mich davor drücken möchte, sondern weil ich es mir jetzt für den Schluss aufheben möchte. Ich habe eben gesagt, wie willst du einen Menschen korrigieren, wenn du selber die Sache nicht auf die Kette bekommst? Wie willst du jemandem helfen, wenn du selber hilfsbedürftig bist? Das geht nicht. Denn dann bist du ein Heuchler. Das sagt Jesus in Vers 5 ja ganz deutlich, du Heuchler. Dieses Wort habe ich bisher vermieden, weil es ja schon ganz schön hart ist, ja. Ich möchte nicht als Heuchler bezeichnet werden. Die Jünger, die kannten dieses Wort. Die sitzen da und hören Jesus bei der Bergpredigt zu und ein paar Minuten vorher haben sie mehrfach dieses Wort gehört. Jesus hat ihnen erzählt davon, wie sie ihre Gottesbeziehung im Alltag leben können. Und hat gesagt, wenn ihr beten wollt, dann so, wenn ihr fastet, wenn ihr Almosen gebt. Und er hat diese Praxis immer in der Abgrenzung zu den Heuchlern vollzogen. Hat gesagt, wenn du betest, tu es nicht wie die Heuchler. Wenn du Almosen gibst, tu es nicht wie die Heuchler. Wenn du fastest, tu es nicht wie die Heuchler, sondern so, wie es Gott gefällt. Und für die Jünger ist klar, die Heuchler, das sind immer die anderen. Das sind nicht sie selbst, ja, weil sie sollen es ja nicht machen wie die Heuchler. Und hier, in diesem Text, in diesen Versen, werden sie selbst als Heuchler bezeichnet. Jesus spricht seine Jünger hier an mit ihr Heuchler, wenn ihr so handelt. Das Zusammenleben der Jünger war nicht immer harmonisch. Wir wissen nicht übermäßig viel darüber und trotzdem haben wir einige Stellen, an denen berichtet wird, wo es bei denen richtig geknallt hat. Und ich vermute, dass Jesus einen guten Grund hatte, ihnen das hier so deutlich zu sagen. Und ich befürchte leider auch, dass er den Grund bei uns heute auch noch hätte. Aber niemand will doch gerne so genannt werden. Oder hätte ich euch heute begrüßen sollen mit herzlich willkommen hier in der Christusgemeinde, ihr Heuchler? Nee, ne? Fühlt sich nicht übermäßig gut an. Dieser Vorwurf des Heuchlertums, der Heuchelei, das geht in eine ganz ähnliche Richtung wie das mit dem Balken und den Splitter, aber eben ohne den Korrekturanspruch. Ich kann auch Heuchler sein, ohne dass ich versucht habe, dem anderen zu helfen. Was ist denn ein Heuchler? Ich glaube, ein Heuchler ist jemand, dessen Glauben und Reden mit seinem Leben nicht zusammenpasst. Ein Heuchler ist jemand, dessen Glauben und Reden nicht mit seinem Leben übereinstimmt. Und das sind doch ganz unangenehme Menschen, oder? Leute, wo man merkt, die reden fromm daher, aber sie leben es nicht. Sie reden von Vergebung und sind hartherzig. Sie reden von Liebe und sind gleichgültig. Sie reden von Großzügigkeit und sind geizig. Das passt nicht. Und so jemand ist bestimmt niemand, der mich zu einem mutigen Glauben, zu einem hingegebenen Leben mit Jesus motivieren kann. Im Gegenteil. Aber wir machen es jetzt mal wie Jesus. Wir müssen nicht auf die anderen zeigen. Wir können auf uns zeigen, weil ich glaube, dass in jedem von uns ein kleiner Heuchler steckt. Vielleicht auch ein großer. Denn in mir lebt auch noch der alte Adam oder der alte Chris, der sich denkt, ah, aber irgendwie war es doch schön früher mit diesen Sünden und diesen Sachen, die man nicht jetzt mehr darf, wäre doch nett, die nochmal zu machen. Der will aktiv werden. Und hier sind wir herausgefordert, dem ganz klar Einhalt zu gebieten und zu sagen, nein, und ich tue das nicht, ich stehe zu dem, was ich glaube. Ich kann das an einem persönlichen Beispiel klar und festmachen. Ich habe eine ganz klare Meinung zum Thema Pornografie. Ich halte Pornografie für unglaublich gefährlich. Nicht nur für die Leute, die bei so einer Produktion mitarbeiten, sondern vor allem auch für die, die Pornografie konsumieren. Ich glaube, dass Pornografie Persönlichkeiten schädigt, dass sie in der Ehe und vor der Ehe gelingende Sexualität verhindert und ich halte sie für ein absolut tödliches Gift. Und das ist ein Standpunkt, den lehre ich hier im Gottesdienstoffensiv. Ich habe schon zig Jugendkreise zu diesem Thema gehalten. Ich vertrete das ganz offensiv in Seelsorgegesprächen und habe da auch schon ganz viel Leid erleben müssen, was Pornografie in Ehen anrichtet. Und jetzt bin ich natürlich herausgefordert, da meinen Worten Taten folgen zu lassen. Bei Facebook bekomme ich in letzter Zeit immer wieder Freundschaftsanfragen von unglaublich hübschen Frauen. Und die erkennt man auch sofort. Die haben nämlich ganz komische Namen. Die haben so komische Namen, solche Leute kann ich gar nicht kennen. Wenn man dann auf deren Profil gucken würde, würde man 2, 3 Bikini-Bilder sehen, die einen dann versuchen, auf irgendwelche Pornoseiten zu locken. Wie gesagt, diese Fake-Profile sind auf den ersten Blick erkennbar. Ja, ich muss allein am Namen kann ich direkt sagen, alles klar, wieder so ein Schmarrn, löschen, danke. Dann komme ich nie auf diese Seite, dann sehe ich keines der Fotos und nichts. Und manchmal kommt der kleine Adam und sagt, ha, Aber vielleicht ist es ja doch eine echte Freundschaftsanfrage. Klick doch mal drauf. Du machst ja nicht mehr. Das sind ja nur Bikini-Fotos. Du musst ja nicht auf den Link klicken. Und es ist der erste Schritt in Richtung Heuchelei. Denn Heuchelei beginnt nicht da, wo andere das sehen. Heuchelei beginnt da, wo es keiner mitbekommt. Ja, ich glaube, das sind die verschiedenen Stufen und Formen von Heuchelei. Das eine ist, in der Gemeinde so zu reden, im Alltag anders zu leben. Dann wiederum einige, die reden und leben, wenn sie unter Christen sind, ganz fromm. Aber sobald sie mit ihren nichtchristlichen Freunden unterwegs sind, ganz anders. Und die dritte und gefährlichste Form halte ich dafür, wie lebe ich, wenn mich niemand sieht. Wenn niemand mitbekommt, was ich tue. Und hier entscheidet es sich, ob ich Heuchler werde oder wie nicht. Wofür stehst du? Woran glaubst du? Was sind deine Werte? Was willst du leben, auch wenn dich keiner sieht? Das ist die Herausforderung, das durchzuziehen und da nicht zum Heuchler zu werden. Und die Reaktion von Jesus auf diese ganze Balkengeschichte, die ist so hart. Diese rhetorische Frage, dieses »Wie kannst du nur?« Hey, das passt überhaupt nicht zu mir, zu heucheln, was anderes zu leben, dich zu überheben, als das, was du glaubst und was deine Werte sind. Wie kannst du nur? Das zeigt, wie krass und wie wichtig Jesus das Ganze ist. Und bitte, hört das nicht mit einem Ohr des Perfektionismus. Du wirst fallen. In deinem Leben immer wieder, in den verschiedensten Bereichen. Das wird passieren. Und dann gilt es nicht zu verzweifeln, sondern aufzustehen, zu Jesus zu gehen, sich den Dreck abzuklopfen, sich trösten zu lassen, Vergebung zu holen und weiterzumachen. Ich rede hier nicht, dass es den alten Adam nicht mehr geben darf. Wir Christen sind weiter angefochten und wir Christen werden weiter fallen. Die Frage ist aber die nach der Motivation, mit dem Umgang damit, diesen Ansporn zu haben. Ich will kein Heuchler sein. Ich möchte ehrlich leben. Ich möchte das leben, was ich glaube. Und ich möchte Mut machen, da ganz selbstkritisch zu sein und zu überlegen, wie kann ich zu dem stehen, was ich glaube und das wirklich auch in die Tat umzusetzen und damit attraktiv zu sein für andere Menschen. Und ich frage dich das nochmal. Was sind deine Werte? Was glaubst du? Was willst du leben? Und dann müssen wir drangehen und überlegen, wie können wir es verhindern, dass wir uns einen Splitter ins Auge ziehen? Wie können wir es verhindern, dass aus diesem Splitter ein Balken wird? Wie können wir es verhindern, dass Jesus uns vielleicht mal sagen muss, du Heuchler, was hast du denn da gelebt? Wir müssen überlegen, wie kann das gehen, dass wir Jesus hier in allem treu sind? Amen.